Schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ich bin wirklich angetan, auch hier von dem, wie sagt man, Ambiente, gell, heißt das. Das richtig sieht gut aus und schön kalt, ganz prima. Und auch herzlichen Dank für das Thema, weil das ist so schön allgemein formuliert, dass man alles Mögliche darüber zu sagen kann. Das ist schon mal sehr günstig. Also, was ist Geld heute und was kann es morgen sein? Also, das finde ich, also da bin ich da gut dran. Da kann ich über alles Mögliche plaudern. Und das, vielleicht will ich das auch machen. Also, zunächst mal könnte man ja meinen, Geld heute und morgen, also heute haben wir den Euro, morgen haben wir dann den Dollar oder so. Ja, also das ist zum Beispiel ein Thema, was man da richtig anschneiden könnte. Ich bin mir sicher, dass, oder das wurde ja, glaube ich, in der Einleitung, haben Sie das ja gesagt, dass ich eigentlich von mir verlangt wird, so richtig jetzt theoretisch was zu unterfüttern. Und da ein bisschen will ich das auch machen, aber eigentlich ist sozusagen die Angelegenheit aktuell zu ernst, als dass ich mich jetzt mit allzu viel Theorie, reiner Theorie befassen will, sondern die Absicht ist ja natürlich auch die verdammte Weltwirtschaftskrise, die mit uns ist und in der wir leben, die einigermaßen zu verstehen. Und das ist ja eine Krise, die vom Finanzsektor ausgegangen ist und die vom Geld ausgegangen ist. Und das also ist mein Ehrgeiz, da zu versuchen, zu zeigen, wie das kommt. Also und was da, schiefgelaufen ist oder was sozusagen die Phase des Kapitalismus ist, in der wir uns da befinden. Und deswegen vielleicht in diesem Zusammenhang ein paar Bemerkungen über das Geld. Das Beste, glaube ich, was über das Geld überhaupt je gesagt worden ist, und da ist viel davon drüber gesagt worden, und man kann ja alle möglichen Karlauer auch machen, und der beste Karlauer, der stammt von Nestroy. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber der ist, da sagt der eine, das ist irgendein Adliger, der sagt zum anderen, ja, die Phönizier, sagt man, hätten das Geld erfunden. Aber warum so wenig davon, gell? Das ist so bedauerlich, aber das ist sozusagen das subjektive Empfinden, was man davon hat. Und das Sonderbare ist, dass ja eigentlich heute die Rede davon ist, dass zu viel davon erfunden worden ist oder zu viel davon hergestellt worden ist, wie man ja feststellen kann. Aber bloß es ist natürlich wie immer in den falschen Händen. Das ist sozusagen ganz notorisch eine Eigenschaft dieses komischen, interessanten Mediums. Einen Punkt will ich machen, theoretisch, nur einen. Und also, was das Geld ist. Ich will nur betonen, dass es mehr ist als nur sozusagen der Vergleichsmaßstab der Waren. Also es ist mehr als nur ein Tauschmittel. Es ist ganz wichtig, dass es von Anfang an Kredit ist. Das ist eine Sache, die gerne in der öffentlichen Diskussion vergessen wird und auch im Verständnis, im gemeinen Verständnis ist es natürlich, man identifiziert das Geld zunächst mal eben mit diesem Zeug hier, 100er Schein habe ich da, super. Das ist Reichtum. Ja. Aber allein die Tatsache, dass zum Beispiel ich habe hier 150 Euro ungefähr in der Tasche, das ist natürlich nicht mein Reichtum, aber das ganze Geld, was ich besitze, das meiste Geld, was ich besitze, ist auf dem Girokonto bei der Sparkasse, bei der Frankfurter Sparkasse. Das ist natürlich, aber es ist natürlich nichts, genauso viel Geld wie das, was ich da in der Tasche habe. Und das ist nicht nur Tauschmittel, sondern das ist ein Wertaufbewahrungsmittel in diesem Sinne. Das ist genau das Entscheidende. Wichtig, der Geld ist ja älter als der Kapitalismus. Das ist uns allen bekannt. Also es ist in Mesopotamien wahrscheinlich 2.500 Jahre vor Christus ungefähr so aufgetaucht und um diese Zeit. Und es ist von Anfang an Kredit. Es ist von Anfang an Kredit. Warum ist das so? Es ist vor allem auch Lieferantenkredit. Und es ist bis zum heutigen Tage sozusagen in diesem Sinne Lieferantenkredit gewesen. Mein Schwiegervater, der war Sohn eines Schmieds und der hat noch in der Nachkriegszeit in Westdeutschland jährlich Abrechnungen gemacht, die während des Jahres aufgelaufen sind. Er hat nämlich im Laufe des Jahres, hat der Schmied irgendwelche Hufe beschlagen lassen oder irgendwelche sonstigen Arbeiten gemacht und das wurde dann aufgeschrieben und am Ende des Jahres abgerechnet. Natürlich, das ist sozusagen ein Abrechnungssystem. Es ist sozusagen gleichzeitig eine Schuldaufzeichnung natürlich. Es wird da aufgezeichnet, wie viel der und der Bauer, der dort eben diese Arbeiten beim Schmied hat machen lassen, wie viel der eigentlich noch schuldet. Also ein Lieferantenkredit ist das ja eigentlich. Es wird aufgeschrieben, es wird notiert, so wie, wie man eben auch beim Krämer sozusagen sich aufzeichnen lässt oder beim Wirt. Man hat halt eine Rechnung, die sozusagen aufs neue Jahr vorgetragen wird und das ist sozusagen aber der Kern eines Kredits. Und es ist gleichzeitig natürlich eine Schuldbeziehung, die da stattfindet. Und das ist sozusagen von vornherein mit dem Geld entscheidend da. Da ist jetzt noch nicht die Rede davon, dass diese Schuldbeziehung auch Zinsen trägt. Also in dieser Geschichte vom Schmied, vom Vater meines Schwiegervaters, da ist das anders. Da wird von Zins nicht geredet, das ist ein Lieferantenkredit, der zunächst unverzinst ist. Aber diese Verzinsung ist natürlich sehr früh da und die Kulturen reagieren auch unterschiedlich damit, aber jedenfalls ist der Zins eine frühe Erscheinung. Wichtig aber ist, dass Geld nicht nur Tauschmittel ist, es ist Kredit. Es ist Kredit und es ist deswegen, weil es Kredit ist, eben auch Wertaufbewahrungsmittel. Es ist ein Anspruch, den der das Geld als Eigentum hat, natürlich ein Anspruch auf Produkte und auf Leistungen anderer Menschen oder der gesamten gesellschaftlichen Arbeit. Das ist sozusagen eine grundlegende Erkenntnis über das Geld, die da dem zugrunde liegt. Wenn Geld Kredit ist, dann ist sozusagen die Betrachtung darüber, wie viel Kredit in einer Gesellschaft gegeben wird, wie stark die Menschen miteinander sozusagen in Schuldbeziehungen eintreten, ist natürlich auch ein Maß der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und in der Art und Weise, wie solche Verrechnungen, Lieferantenkredite stattfinden, aber auch eben wie das ist dann Ausdruck dafür, wie sozusagen das gegenseitige Schuldverhältnis zunimmt. Und das kann in einer Gesellschaft sehr, sehr unterschiedlich sein. Und es ist, ganz offensichtlich, dass die Gesellschaft, in der wir uns jetzt befinden, noch nie in diesem Ausmaß diese Schuldverhältnisse ausgedehnt hat. Also in diesem Ausmaß die gegenseitige Kreditgewährung und die Vermögensansprüche andererseits in diesem Ausmaß sind die noch nie so groß und verbreitet gewesen. Man drückt das auch anders aus. Wir haben in dieser Gesellschaft einen riesigen, aufgeblähten Finanzsektor entwickelt. Also das ist sozusagen, die Geldkreditmenge ist enorm groß geworden. Es sind riesige Finanzvermögensansprüche aufgehäuft worden, die sozusagen das gegenseitige Schuldverhältnis untereinander, der Menschen untereinander, das ist jetzt alles unglaublich abstrakt formuliert, das sind natürlich immer ganz konkrete Menschen, die sozusagen auf der Vermögensseite steht und die auf der Schuldseite steht, aber insgesamt kann man sagen, dass diese Gesellschaft dadurch gekennzeichnet ist, dass sie enorm hohe Schuldverhältnisse aufgebaut hat. Wie kommt das denn dazu und wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Ich meine, das einfachste Beispiel ist eigentlich so, wenn man oder man geht mal davon aus, dass ein Kredit sozusagen entsteht, dass die eine Variante des Kreditentstehens habe ich ja sozusagen schon geschildert. Es ist dieser Lieferantenkredit. Die andere Variante ist die, dass ich sozusagen den Kredit vorausschicke. Es ist sozusagen ich nehme einen Kredit auf, ich leihe mir Geld, um eine Investition zu tätigen. Das ist sozusagen das typische Phänomen in der kapitalistischen Wirtschaft. Der Kapitalist geht zur Bank und sagt, bitte, ich möchte mir eine neue Fabrik kaufen und diese Fabrik, für die brauche ich Geld. Das ist eine Investition, da lohnt sich ein Kredit. Und die Bank gibt diesen Kredit, weil diese Fabrik auch leuchtet dem Bankkreditfachmann ein. Diese Fabrik wirft nach so und so vielen Jahren wirft genug Geld ab, dass der Kredit auch locker zurückbezahlt werden kann. Es ist also für eine produktive Investition wird ein Kredit aufgenommen. Das ist das Typische und eigentlich Kreative an dieser ganzen Geldwirtschaft, dass sie sozusagen es ermöglicht, dass sozusagen in die Zukunft hinein, Investitionen getätigt werden können. Und das sind, wenn es produktive Investitionen sind, ist das ja auch wirklich ganz vorzüglich. Insofern ist der Kredit und das Kreditvolumen normalerweise eigentlich daran gebunden, wie viel an produktiven Investitionen sozusagen in einer Gesellschaft da sind. Die können kreditfinanziert werden. Wenn Konsum kreditfinanziert wird, ist das ein bisschen verrückt, nicht wahr? Wie soll das sozusagen das kann ja nicht auf Dauer gut gehen. Es kann nur dann, wenn sozusagen der diesen Konsum auf Kredit finanziert, wenn er wirklich eine sichere Einkommensquelle hat, die sozusagen das immer dann betreibt. Das ist auch möglich. Aber im Grunde ist es so, dass in einer Gesellschaft natürlich sozusagen dieser Kredit eigentlich an die produktiven Investitionen gebunden ist. In den im Grundgesetz ist es, glaube ich, so, dass in den Haushaltsfestlegungen auch die öffentliche Hand sich sozusagen nur insoweit verschulden soll, so wie sie sozusagen produktive Investitionen damit finanziert. Das ist sozusagen eine alte Regel, die natürlich dauernd gebrochen worden ist, aber die es natürlich auch im öffentlichen Haushalt gibt. Das ist sozusagen nebenbei. Ich will bloß damit sagen, dass eigentlich das Kreditvolumen an das Wachstum der Ökonomie gebunden ist. Und das ist sozusagen das eigentlich, sozusagen deswegen geht man normalerweise auch davon aus, wachsender Kredit, steigendes Wachstum, wachsende Wirtschaft und so, dass es sozusagen geht einher. Nun habe ich ja anfangs gesagt, meine These, diese Gesellschaft, in der wir jetzt sind, diese neoliberale Gesellschaft, die ist gekennzeichnet, dass der Kredit übermäßig gewachsen ist. Wie stellt sich das konkret dar? Beispielhaft etwa so. Dieser Unternehmer, von dem ich vorhin gesprochen habe, der also zur Bank geht und sagt, bitte, ich möchte diese Fabrik finanzieren, gebt mir doch das Geld, damit ich das finanzieren kann. Die Bank macht das. Das ist der Kredit, der dann aus dem Profit, die diese Fabrik abwirft, sozusagen zurückbezahlt wird. Das ist das eine. Wunderschön. Und so funktioniert das dann auch im Kapitalismus. Jetzt tritt aber ein anderer Unternehmer auf den Plan. Und das ist sozusagen das eigentlich Neue. Er geht auch zur Bank, vielleicht zu einer anderen, geht zu einer anderen Bank und sagt, ich möchte diese Fabrik, die dieser Herr A. da gebaut hat, die möchte ich gerne übernehmen. die möchte ich kaufen. Und als Sicherheit habe ich natürlich die Erträge dieser Fabrik. Das ist das Schöne. Deswegen, bitte gib mir doch Kredit, damit ich diese schöne Fabrik schön kaufen kann und damit das Ganze übernehmen kann. Und diese zweite Bank, weil es kein allgemeines Kreditregister gibt und keine Übersicht darüber, wer was sozusagen mit Kredit belegt hat, diese andere Bank gibt diesen zweiten Unternehmer, der also die erste Fabrik aufkauft, gibt er auch dieses Geld. Sodass eigentlich die produktive Investition just in diesem Moment durch das doppelte Volumen an Kreditausleihungen sozusagen seitens des Bankensystems belegt ist. Und das sozusagen ist im Kern sozusagen das Typische, was passiert ist, kann man sagen, dass sozusagen das Kreditvolumen ein Mehrfaches das dessen beträgt, was an produktiven Realinvestitionen da ist. Das ist das, was wir in den letzten 30 Jahren massiv beobachten können, im Kern. Das meine ich, so kann man das am besten begreifen, was sozusagen dieses Riesenvolumen an Finanzgeschäften eigentlich im Vergleich zu den Realinvestitionen, zur Realwirtschaft eigentlich ausmacht. Ganz einfach dargestellt, ich will bloß sagen, das ist natürlich nicht immer so, und es hat aber die Übernahme und die Spekulation, die mit produktiven Investitionen tätig gemacht wird, die wird natürlich kreditfinanziert. Und das Mehrfache, das führt dazu, dass sozusagen die Preise an der Börse steigen. Und dann werden die Aktienkäufe werden selber kreditfinanziert und so weiter und so weiter. Und dann geht das so seinen wunderschönen Gang. Und das ist dann sozusagen der Zustand, in dem wir uns nun befinden, bis das Ganze eben im Jahre 2007, genauer gesagt, eigentlich geplatzt ist, dieser Vorgang. Ich will jetzt nochmal einen Schritt zurück machen und vom Geld im engeren Sinne etwas wegkommen. Was da geplatzt ist, will ich doch da nochmal drauf. Was ist das für ein merkwürdiger Zustand, in dem wir uns befinden? Diese Weltwirtschaftskrise, die ja sozusagen laufend mit uns ist, 2007 ausgebrochen ist und jetzt 5,5 Jahre später immer noch mit uns ist. Es ist eine Krise, die nicht vorbeigegangen ist, sondern sie ist, wenn man sie weltwirtschaftlich betrachtet, aber auch für die Bundesrepublik Deutschland. Es sind 2 Jahre, in denen diese Krise sozusagen nicht wirklich da war, in dem sozusagen das Wachstum einigermaßen gut gelaufen ist. Aber die Bundesrepublik gilt sozusagen als Insel der Seligen in vergleichsweise, sozusagen was die ökonomische Entwicklung betrifft. Aber weltwirtschaftlich ist diese Krise noch voll da. Sie ist, wir müssen uns nochmal vor Augen halten, um was für eine Krise es sich da handelt. Also ganz wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass sie eine ganz ordinäre, typische kapitalistische Überproduktionskrise ist, wie sie halt im Kapitalismus typisch immer wieder auftritt. Aber sie ist wo kommen diese kapitalistischen Krisen her? Das ist bloß deswegen wichtig, dass man sich das nochmal immer vor Augen hält. Was sind das für Krisen? Die Überproduktionskrisen sind sie insofern, weil der Absatz stockt. Es ist sozusagen, es fehlt, es wird zu viel produziert im Verglichen mit dem, was tatsächlich gekauft werden kann. Das sind Disproportionalitäten, die immer mal wieder auftauchen in Konjunkturkrisen, die vorbeigehen und dann, wenn die Preise richtig lang genug gefallen sind, dann eben auch wieder verschwinden. Aber sie sind typisch für den Kapitalismus. Und warum sind sie typisch? Weil sozusagen der Kapitalismus einfach daran krankt, dass er sozusagen das Schwergewicht auf die Profitentwicklung legt und sozusagen bei davonlaufenden Profiten und relativ flach laufenden Lohneinkommen natürlich sozusagen die Masseneinkommen nicht ausreichen dazu, auf Dauer sozusagen die vielen Güter, die produziert werden durch die starken Investitionen aufgrund der steigenden Profite, dass dieses Auseinanderklaffen typisch immer wieder mal auftaucht. Das ist für den Kapitalismus typisch, aber nicht besonders aufregend. Mit dieser Weltwirtschaftskrise haben wir allerdings eine ganz außergewöhnlich krasse Ausprägung dieser ganz ordinären Krise vor uns. Und leider muss man sagen, dass Vergleiche mit der Weltwirtschaftskrise aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts überhaupt nicht aus der Luft gegriffen sind. Ganz viele Ähnlichkeiten sind eigentlich da. Zum Beispiel ging auch in den 30er Jahren des vorigen Jahres, also 1929, begann diese damalige Weltwirtschaftskrise auch mit einem Finanzcrash an der Wall Street damals. Zum Beispiel ging sie auch, wie die damalige Krise, vom Zentrum zum zentralen Land des Kapitalismus, nämlich den USA, aus und hatte sozusagen von dort sich durch den ganzen Globus gefressen. Zweitens ist es eine Krise, die eben den ganzen Globus umfasst. Es ist nicht nur eine Region, es ist nicht nur ein Land, sondern es ist eine ganz große Krise. Und es ist drittens nicht nur, dass der Finanzsektor sozusagen zum Dauerübel dieser Krise geworden ist, sondern dass eben deswegen auch die Krise fürchterlich lange dauert und sich sozusagen keine Entwertung stattfindet und sozusagen kein Weg aus der Krise gefunden werden kann, sondern dass diese Überproduktionskrise sich nicht löst, sondern verdammt hartnäckig ist und sich sozusagen als Stagnation, oder manche würden auch sagen, kommt drauf an, in welcher Region man sich befindet, oder Depression endet. Und das ist ja kein harmloser Zustand. Nochmal auf diesen Vergleich mit den 30er Jahren, weil damals endete die Geschichte ja in Faschismus in Europa und Weltkrieg. Das ist der schlimmstmögliche Ergebnis einer solchen Krise. Es ist also nicht keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen. Man kann nicht einfach sagen, naja gut, lass die Kapitalisten mal machen, sie werden schon irgendwie aus der Krise rauskommen. Wir müssen verdammt nochmal überlegen, was ist eigentlich zu machen, um aus dieser Krise rauszukommen. Es ist eine tiefe Strukturkrise. Es ist eine Krise, wie sie natürlich nicht oft vorkommt. Und es ist, glaube ich, richtig, wenn die Leute sagen, diese Krise ist auch die Krise des Neoliberalismus. Es ist eine Krise einer ganzen Epoche, einer Phase der kapitalistischen Entwicklung, die wir uns angewöhnt haben, als Neoliberalismus zu bezeichnen. Vielleicht ein paar ganz kurze Worte dazu, was man unter Neoliberalismus verstehen kann. Es ist ja klar, der Ausdruck signalisiert ja schon, dass sozusagen liberal, also dem Kapital wird sozusagen freie Hand gelassen. Das ist der Kern dieser Sache. Wenn man Neoliberalismus wirklich ganz knapp definieren will, dann hält man sich am besten an Ronald Reagan und an Maggie Thatcher, die das sehr klar ausgedrückt haben. Die haben ja sozusagen 1979 bzw. 81 zu regieren angefangen in den USA und in Großbritannien und sehr klar ausgedrückt, was sie mit ihren neoliberalen Wirtschaftspolitik, und um eine solche handelt es sich, was sie damit eigentlich beabsichtigen. Und diese Absicht ist ganz einfach formuliert folgende: das jeweils heimische Kapital möglichst auf direktest möglichem Wege von Kosten zu entlasten und damit seine Profitabilität zu erhöhen. Das ist sozusagen der Kern des ganzen Gedanken. Was ist auf dem direktesten Kosten entlasten? Welche Kosten sind das? Völlig eindeutig, überall immer sind die wichtigsten Kosten die Löhne. Also die Arbeitskraft, das ist natürlich, das muss runter, da muss der Preis runter, der Preis der wahre Arbeitskraft muss runter, die Löhne müssen runter. Das haben die sofort auch gemacht, das haben sie nicht nur angekündigt, sondern gemacht. Die Gewerkschaftsmacht in Großbritannien wurde zerschlagen, das bisschen Gewerkschaftsmacht, was es in den USA damals noch gab, wurde ebenfalls zerschlagen. Also Lohndrückerei, das war ein ganz wichtiges und erfolgreiches Mittel, mit dem die da gearbeitet haben. Der zweite Kostenpunkt, den das Kapital normalerweise hat, das sind die Abgaben an den Staat. Steuern und Abgaben an den Staat, das ist der zweite Punkt. Daher Neoliberalismus wird identifiziert, zu Recht, mit dem Konzept des schlanken Staates.